glaube, als Multiplikator im Sinne von, es gibt was Neues, sind Führungskräfte vermutlich weniger gefragt. Also die Rolle nehmen sie weniger ein. Sie werden aber, glaube ich, wichtiger in der Interpretationsrolle.
Federführend, der Podcast von Zimmermann Editorial.
Ja, herzlich willkommen zu Federführend, dem Podcast von Zimmermann Editorial. Wir sind jetzt schon in der 10. Ausgabe unseres Podcasts über verschiedene Themen der internen Kommunikation. Caro, hättest du nicht gedacht, ne? Ich habe nachgezählt. Und wir haben,
schön.
Ja, wir hatten unsere Premiere damals ja zu einem Podcast über Podcasts in der internen Kommunikation. Und in der Zwischenzeit haben wir gesprochen über Gendern, über Infoflut, über Storytelling und viele weitere Themen. Und heute soll es um Führungskräftekommunikation gehen. Das ist ja so eine Spezialdisziplin. Ich selbst finde, das ist die Paradedisziplin der internen Kommunikation. Aber ich habe festgestellt, so ein bisschen in der Vorabrecherche, dass offenbar viele Unternehmen mittlerweile so ein bisschen auf Kriegsfuß stehen mit der Führungskräftekommunikation. Dann habe ich mal eine Google-Suche gemacht. Das ist ja oftmals so der erste Schritt, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt. Der Begriff interne Kommunikation, wenn man den googelt, kommt man auf ca. 24 Millionen Treffer. Dann habe ich den Begriff Führungskräftekommunikation gegoogelt und das war echt ein böses Erwachen, fand ich sehr enttäuschend. 7.000 Treffer.
7.000, ne?
7.000 gegenüber 24 Millionen. 7.000 bei Führungskräftekommunikation, 24 Millionen Treffer beim Thema interne Kommunikation.
Ich hätte gedacht, es ist wenig, aber dass es so wenig ist, also ja. Unter 10.000, ist ja schon für eine Google.
Ist
also
eigentlich gar nichts.
Kannst du ganz wilde Sachen mal googeln, kommst trotzdem auf deine 10.000 Treffer.
Genau. Und viele dieser Treffer sind auch echt alte Studien oder meinen dann gar nicht die Führungskräftekommunikation, die ich meinte bei der Suche. Das Gefühl ist, wenn man diese Treffer durchgeht, da hat sich seit vielen Jahren wenig bis nichts getan. Und das ist eigentlich irgendwie komisch, weil die interne Kommunikation insgesamt wird ja so im Zuge der Digitalisierung komplett neu erfunden. Aber mit Führungskräftekommunikation beschäftigt sich in dem Zug offenbar niemand mehr oder nur sehr wenige Menschen. Das fand ich sehr beachtlich.
Ich habe dazu tatsächlich auch, dass man das nicht nur an einer Google-Trefferzahl festmacht, sondern auch mal an einer Studienzahl, die ja vielleicht so ein bisschen empirischer nochmal das belegt. Da habe ich eine Studie gefunden aus dem Jahr 2020, jetzt nicht super aktuell, aber zumindest ja doch schon noch akzeptabel aktuell, von der School for Communication and Management und Fischer-Appelt, wo es auch genau gerade um Führungskräftekommunikation ging und interne Kommunikatoren gefragt wurden, beschäftigt ihr euch damit? Ist das für euch ein Thema? Und es waren gerade mal knapp 60%, also ein bisschen mehr als die Hälfte der Kommunikatoren, die explizit für Führungskräfte Infos sammelt und Infos zur Verfügung stellt. Viel lag Fokus auf Präsentationen, ne, Vorlagen erstellen, Q&As, irgendwie Wordings, wie präsentieren die Führungskräfte was? Oder auch so Workshops für Führungskräfte, wo es irgendwie um Medienkompetenz geht. Aber es gab echt rund ein Fünftel, rund 20% der Kommunikationsabteilungen, die Führungskräfte gar nicht im Blick haben.
Das ist traurig. Ich war auf dem Kommunikationskongress, im September war der, glaube ich, Mitte September, 2 Tage, volles Programm, war echt interessant, gut 100 Vorträge, Seminare, Workshops und so. Und so wie ich es in Erinnerung habe, kein einziger Programmpunkt zum Thema Führungskräftekommunikation. Finde ich echt bemerkenswert. Wird ja oft auch so behandelt in einem mit dem Thema CEO-Kommunikation, also wie präsentieren sich CEOs intern wie extern, liest man auch nicht mehr so viel drüber. Und das ist echt interessant, weil wir Kommunikationsschaffenden ja schon in den letzten Jahren verstanden haben, dass es irgendwie wichtig ist, in Zielgruppen zu unterscheiden. In der internen Kommunikation gucken wir ja auch, wie sprechen wir den Vertrieb an, wie sprechen wir die Produktion an. Die haben unterschiedliche Themen. Wir versuchen da auch unterschiedliche Kanäle zu bespielen. Da gibt es andere Bedürfnislagen. Wir sprechen Auszubildende extra an oder Bewerber sprechen wir extra und speziell an mit einer eigenen Sprache, mit eigenen Themen. In der externen Kommunikation suchen wir überall nach Personas und definieren individuelle Zielgruppen. Also wir versuchen eigentlich überall in der Kommunikation so individuell in der Ansprache zu sein, wie es irgendwie geht. Aber in der internen Kommunikation ist das dann doch irgendwie die große Gleichmacherei, jedenfalls was die Zielgruppen hier Mitarbeiter und dort Führungskräfte betrifft. Und ja, da hat es, weiß ich nicht, fast so den Anschein, dass die Digitalisierung da für so eine gewisse Gleichmacherei gesorgt hat. Und weil sie hat ja viel zu tun, auch mit hierarchiefreier Kommunikation,
die
Digitalisierung. Und dass
Demokratisierung so ein bisschen von Kommunikation.
Und dass darüber die Führungskräftekommunikation ja vielleicht nicht überflüssig gemacht worden ist, aber doch an Bedeutung verloren hat. Vielleicht ist es nicht.
Ja, können wir im Laufe des Podcasts, denke ich, noch tiefer ergründen und immer mal wieder auf die Frage so zurückkommen. Ich bin ja immer ein großer Fan davon, erstmal am Anfang Klarheit darüber zu schaffen, was wir überhaupt meinen, wenn wir über ein bestimmtes Wort, über ein bestimmtes Buzzword reden. Und das würde ich gerne diesmal wieder so ein bisschen so angehen und erstmal eine kleine Definition geben oder suchen, erklären, worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir Führungskräftekommunikation meinen. Uns geht es nicht darum, dass es die Kommunikation zwischen den Führungskräften und den Mitarbeitern gibt. Die gibt es natürlich, das ist auch irgendwie ein wichtiger Teil. Wir meinen aber mit Führungskräftekommunikation die Kommunikation, die Richtung Führungskräfte geht, ausgehend von der internen Kommunikation. Also im Grunde eine Teildisziplin der internen Kommunikation, die eben die Führungskräfte als eine eigene Zielgruppe sieht, mit ihren eigenen Bedürfnissen und mit einem eigenen Informationsbedarf, für den es dann eben auch gewisse spezielle interne Medien geben kann. Das können digitale Plattformen sein, es können auch Austauschformate sein, wie bestimmte Vor-Ort-Events oder so, oder eben Newsletter, Magazin, je nachdem.
Genau. Ja, und das kann man, glaube ich, schon vorwegnehmen. Für uns soll dieser Podcast schon auch so ein bisschen ein Plädoyer sein für diese in unseren Augen vernachlässigte Disziplin der Führungskräftekommunikation aus zwei Gründen. Das eine, Führungskräftekommunikation ist traditionell ja immer dann wichtig, wenn sich Unternehmen verändern, in Veränderungsprozessen sind und wenn die Führungskräfte als sogenannte Lehm- oder Lähmschicht ins Spiel kommen, die eben Veränderungsprozesse treiben oder blockieren können. Also vor allen Dingen in Zeiten, in denen sich Unternehmen verändern, sind Führungskräfte wichtig. Und ich glaube, Digitalisierung hin oder her, an dieser Rolle hat sich nichts verändert. Deswegen ist es nach wie vor wichtig, über Führungskräftekommunikation zu sprechen. Aber zweiter Grund eben, was wir eben angesprochen haben, die Digitalisierung. Und die hat natürlich auch die Rolle der Führungskräfte im Unternehmen verändert. Und das ist schon wichtig, sich das mal genauer anzugucken. Jetzt ist die Frage, inwieweit hat denn die Digitalisierung die Rolle der Führungskräfte verändert und auch die Notwendigkeit, mit den Führungskräften zu kommunizieren, in Kontakt zu treten. Und wir haben ein sehr interessantes Gespräch geführt mit Steffen Henke. Steffen Henke ist der Global Head of Internal Communication bei Deutsche Post DHL, eines der größten Unternehmen in Deutschland, ein echter Global Player, 600.000 Mitarbeiter, knapp 600.000 sind es weltweit. Ich habe mal gelesen, die Deutsche Post ist in mehr Regionen der Welt präsent, als die UN-Mitglieder hat. Also die sind wirklich ein Global Player.
Ist auch gerade jetzt schon wieder in der Zeit, ne? Du kannst ja nicht rausgehen, vor die Tür gehen, ohne nicht irgendwie mit DPDHL in Kontakt zu treten
gerade oder
sie irgendwo zu sehen. Genau, deswegen meine ich hier, überall Pakete und alles ist wirklich
präsent.
Ja. Omnipräsent.
Und das ist natürlich für die interne Kommunikation super anspruchsvoller Konzern, hohe Komplexität, zig Tochterunternehmen, zig Teams. Eine der größten Einheiten ist Post und Paket Deutschland. Das sind alleine gut 200.000 Mitarbeiter, die für Deutsche Post oder für die Marke DHL arbeiten. Und mit Blick auf die Führungskräftekommunikation hat Steffen Henke mit seinem Team unter anderem zwei sehr interessante Instrumente. Das eine ist Network Briefing. Also die gesamte Kommunikation läuft immer unter der Marke Network in der Post. Das eine ist eben Network Briefing, ein E-Mail-Newsletter, der 6-mal im Jahr versendet wird an alle globalen Führungskräfte. Das sind ca. 5.000, glaube ich. Es gibt noch mehr Führungskräfte, aber die haben das in so verschiedenen Hierarchieebenen eben gegliedert. Das sind ca. 5.000, glaube ich, die Network Briefing erhalten. Und zweimal im Jahr ein sehr aufwendiges Magazin Network. Und da gibt es natürlich noch zig Events auch. Es gibt Mail-Kommunikation von Vorstand Richtung Führungskräfte und so weiter und so fort. Und ja, Steffen Henkels als Global Head natürlich auch für die Führungskräftekommunikation global zuständig, und der spürt schon sehr stark, wie die Digitalisierung auch die Kommunikationsrolle der Führungskräfte verändert.
Ich glaube, dass gerade das Thema Führungskräftekommunikation eben noch härter getroffen ist durch diese Entwicklung der Digitalisierung und der Verfügbarkeit von Informationen, als wir das in der internen Kommunikation sowieso haben. Wir haben das, als wir das angefangen haben, war es noch ganz am Anfang ja so ein bisschen diskutiert. Meine These ist ja, dass Führungskräftekommunikation eigentlich immer am Ende als Kaskade, als Verteilen von Herrschaftswissen verstanden oder zumindest praktiziert wurde.
Ja. Herrschaftswissen. Herrschaftswissen, das klingt schon so antiquitär.
Tolles
irgendwie.
Wort, ne?
Also da kriege ich schon so einen inneren, ja, weiß ich nicht, was mit meiner Generation zu tun hat, aber ich habe so das Gefühl so.
Ja, aber über Herrschaftswissen hat sich eben definiert, ob jemand was zu sagen hatte oder nicht. Das ist der zentrale Begriff oder war lange Zeit der zentrale Begriff, wenn es um Führungskräfte und die Rolle von Führungskräften in der Kommunikation geht. Darüber haben sich unheimlich viele Führungskräfte definiert. Die saßen in wichtigen Meetings, die bekommen Dinge mit, die andere Mitarbeitende eben nicht mitbekommen haben, oder sie bekommen sie eben zuerst mit, um sie weiterzugeben an ihre Mitarbeiter. Und das war eine ganz wichtige Rolle in Zeiten, in denen, ich weiß nicht, ansonsten das wichtigste Instrument der internen Kommunikation das schwarze Brett gab oder eine Mitarbeiterzeitung, die 4 oder 6 Mal im Jahr erschien. Diese sogenannte Kaskade, das war das zentrale Vehikel oder eines der zentralen Vehikel der internen Kommunikation. In den einen Unternehmen hat sie besser funktioniert und in den anderen hat sie nicht funktioniert. Aber insgesamt hat sich das eben verändert, diese Rolle der Führungskräftekommunikation in der Kaskade, aus einem ganz einfachen Grund. Erleben wir alle tagtäglich.
Die Informationen sind eigentlich greifbar und abrufbar, und das gilt natürlich auch im Unternehmen und für die Mitarbeiter, dass du es eigentlich nicht mehr dich darauf verlassen kannst, dass du irgendwas in einem Unternehmen über eine Kaskade kommuniziert bekommst, dass Informationen nacheinander auf verschiedenen Ebenen ankommen. Und damit ist eigentlich ja die Schlüsselrolle von Führungskräften im alten Verständnis weggefallen. Ne? Die waren die zuerst informiert wurden und dann den Auftrag hatten, damit die Information weiterzugeben. Und ich glaube, das kommt da halt noch dazu, dass es noch gar nicht, also dass zu dieser Unübersichtlichkeit ja auch noch hinzukommt, dass das alte Modell komplett wegbricht. Und ich finde es nach wie vor super spannend, aber auch super schwierig, da wirklich ein gutes neues Modell von Führungskräftekommunikation an die Stelle zu setzen.
Ich finde, das jetzt ja der erste Impuls, dass man da denkt, ja, dann brauchen wir es ja eigentlich gar nicht
genau
mehr. Wenn die ja sowieso nicht vorher irgendwie irgendwas wissen, wieso müssen wir die denn dann auch speziell informieren? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Reflex, der dazu geführt hat, dass das so ein bisschen eingeschlafen ist.
Als Aber gerade das könnte eben auch ein Grund sein, warum ich es brauche, weil es ist ja echt viele Führungskräfte, die haben da massiven Problem mit, dass sie eben nicht mehr dieses Herrschaftswissen haben. Viele Führungskräfte haben massiven Problem damit, dass sich Hierarchien auflösen, dass wir in agilen Umfeldern arbeiten und dass sie eben nicht mehr diese herausgehobene Rolle haben als jemand, der etwas zu sagen hat, was ich vielleicht noch nicht weiß, haben viele ein Problem mit. Aber ja, jetzt stellt sich halt die Frage, was ist das neue Modell? Was ist der Auftrag der Führungskräfte heute, wenn sie kein Herrschaftswissen mehr haben? Was ist ihre Rolle in der internen Kommunikation? Beziehungsweise, was ist jetzt die Aufgabe von uns, die wir für die interne Kommunikation verantwortlich sind? Wie müssen wir jetzt diese Führungskräfte als Zielgruppe betrachten und wie müssen wir sie behandeln als eine eigene Zielgruppe? Was ist die neue Rolle? Das ist die Frage.
Genau, und warum sollten wir sie eben überhaupt Zielgruppe betrachten?
Genau.
Weil, ne, wie ich eben meinte, so der erste Impuls ist vielleicht, ja, wenn wir am besten einfach alle direkt informieren können, schneller direkt informieren können, dann brauchen wir diesen Zwischenschritt in Anführungszeichen ja gar nicht mehr. Aber es gibt sehr gute Gründe, um diesen Zwischenschritt eben zu gehen. Und ich würde da auch gerne erstmal wieder nochmal eine Studie zitieren. Und zwar ging es von in einer Studie von der Beratungsfirma Towers Perrin. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche.
Ja, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Die haben auch irgendwie so fusioniert. Die ist ja ein bisschen älter, glaube ich, diese Studie.
Ah, dazu habe ich jetzt tatsächlich gar nicht notiert, von wann sie ist, muss ich gestehen. Aber du hast recht, sie ist nicht mehr ganz aktuell. Ich denke, es sind aber relativ zeitlose Zahlen oder Erkenntnisse, die man daraus gezogen hat. Es ging darum, von was sich Mitarbeiter im Unternehmen beeinflussen lassen. Und da kam heraus, dass 7% in etwa nur sich beeinflussen lassen oder beeinflusst werden durch interne Medien, wie Newsletter, wie Magazine, wie das Intranet, also jegliche Publikation der internen Kommunikation. Aber 61% lassen sich durch ihre Führungskräfte beeinflussen. Das heißt, also wir sehen, die Führungskräfte sind die ersten Ansprechpersonen, die Leute, die irgendwie auf die zugegangen wird. Und auf der anderen Seite muss man sich dann aber irgendwie vorstellen, wie viel Energie auf die Mitarbeiterkommunikation fällt in der internen Kommunikation und wie wenig Energie wiederum auf die Führungskräftekommunikation fällt. Das ist irgendwie eine riesengroße Diskrepanz, die total das Paradoxon darstellt zu dieser Erkenntnis aus der Studie und ja auch eine Erkenntnis, die man irgendwo auch aus seinem normalen Alltag einfach mitnimmt, ne? Oder wir aus der Kundenarbeit auch mitnehmen oder jeder, der schon mal in einem großen Unternehmen gearbeitet hat oder Leute kennt, die da arbeiten, werden einem das bestätigen, dass natürlich die Führungskraft irgendwie so ein Bezugspunkt ist und einem Sachen einordnet.
Sofern man ein gutes Verhältnis hat zu der Führung.
Hoffentlich, oder es sollte, wir es mal so. Runtergebrochen auf nochmal so ein paar Argumente, die einfach aus Unternehmenssicht dafür sprechen, die Führungskräfte als eigene Zielgruppe zu definieren und in den Blick zu nehmen, ist natürlich ganz einfach, wenn Team gut geführt wird, performt es besser. Könnte man jetzt bestimmt auch noch mal 1000 Studien zu nennen oder Zahlen rauskramen. Ich denke, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Führungskräfte prägen die Unternehmenskultur auch immer wieder spannend. Die meisten Menschen kündigen nicht, weil sie nicht hinter dem Unternehmen stehen oder nicht gerne ihren Job machen, sondern weil ihre Führungskräfte sie nicht fördern oder irgendwie da kein gutes Verhältnis besteht.
Dazu habe ich kürzlich erst eine Studie gelesen. Muss man sich wirklich irgendwie deutlich machen, irgendwie, dass Menschen kündigen nicht dem Unternehmen. Menschen kündigen in den meisten Fällen einer Führungskraft. Die sagen, ich habe da irgendwie eine Führungskraft, mit der verstehe ich mich nicht oder an der komme ich nicht vorbei oder die reden nicht mit mir oder ich werde gemobbt oder sonst irgendwas. Man kündigt Menschen, man kündigt nicht dem Unternehmen in den allermeisten Fällen.
Genau, weil natürlich auch immer die Art und Weise, wie eine Führungskraft führt, wie sie was vorlebt, auch als eigener Punkt, als Vorbildfunktion, automatisch bestimmt, wie in einem Team miteinander umgegangen wird.
Ja.
Zumindest zu einem sehr hohen Grad. Wir wollen natürlich auch auf der anderen Seite auch Riesenstichwort Fachkräftemangel. Wir wollen gute Leute halten in einem Unternehmen. Wir wollen Mitarbeiter binden. Wir wollen Führungskräfte binden. Und wenn die zum Mangelexemplar werden, ist es nochmal wichtiger, die wertzuschätzen, denen auch einen Grund zu geben, in dem Unternehmen zu bleiben. Führungskräfte sind ein wichtiger Botschafter, nach außen noch wichtiger als Mitarbeitende, da sie auch einfach nochmal anders mit wichtigen Stakeholdern vernetzt sind.
Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, Caro, wenn ich dich da unterbrechen darf, weil unheimlich viel gesprochen wird über Mitarbeiter als Unternehmensbotschafter. Man will Mitarbeiter gewinnen, dass sie auf Facebook und auf Influencer und sowas. Aber Führungskräfte sind ja noch, sag mal, mit den wichtigen Stakeholdern oder mit wichtigen Stakeholdern der Unternehmen noch viel stärker vernetzt. Also guck nur auf LinkedIn zum Beispiel, was da passiert. Sind super wichtige Influencer, wenn es ans eingemachte Unternehmen geht, wenn es an Image geht, an Neugeschäft geht, an überhaupt Netzwerken für das Unternehmen, sind Führungskräfte super wichtige Botschafter und im Zweifel auch leichter zu gewinnen als Botschafter des Unternehmens, als einzelne Mitarbeiter, von denen die meisten oder viele ja einfach doch nur einen 9-to-5-Job machen und gar nicht, ist ja so.
Klar.
Und sich gar nicht weiter mit dem Unternehmen identifizieren. Also viele Führungskräfte wollen irgendwie Karriere machen, wollen weiterkommen irgendwie und
Wollen mitgestalten,
haben eine intrinsische Motivation und haben dann auch eine Motivation, das Gute des Unternehmens irgendwie nach außen zu tragen. Super wichtige Botschafter.
Ja. Und schließlich, wir haben es schon mal angesprochen, Change-Prozesse. Auch da, Führungskräfte tragen eine riesengroße Verantwortung, können richtig Treiber sein, können aber im Zweifel auch einen Veränderungsprozess blockieren auf eine Art und Weise. Wenn du nicht die Führungskräfte mitgezogen bekommst, wenn du die nicht irgendwie motivieren kannst, dann kann das wirklich ja auch im Zweifel sogar Schaden anrichten, ja. Oder man kommt einfach nicht, kann das nicht umsetzen, wo man hin
will. Von jedem Change-Prozess, ja.
Ja, und dann würde ich gerne auch einfach nochmal aus der anderen Sicht von den Führungskräften einfach denken, dass bei den Führungskräften, glaube ich, ein gewisser Bedarf auch einfach da ist, nach Unterstützung, nach einer Einordnung, weil wir müssen, wir kennen es alle auch schon, hatten wir auch schon hier im Podcast, Thema Informationsflut. Man kriegt immer mal Mails, dann hast du noch LinkedIn, dann hast du noch irgendwie Instagram, von allen Seiten kommen Informationen auf dich zu und das ist natürlich bei Führungskräften nochmal immens höher, diese Flut, wie bei normalen Mitarbeitenden. Allein Führungskräfte bekommen irgendwie 30.000 Mails pro Jahr. Na, das muss man sich mal überlegen, das sind so 80 Mails pro Tag, wie soll man sich da irgendwie noch durcharbeiten und das sind halt nur die Mails. Das heißt, wir können da auch als interne Kommunikation den Führungskräften einfach Dinge, also Informationen schon mal kuratieren, schon mal einordnen, besser Hintergrund erklären und damit so ein bisschen das Gefühl dieser Überforderung nehmen vielleicht oder zumindest wäre das ein schöner Anspruch. Den man da
ganz sicher eine wichtige Aufgabe der Führungskräftekommunikation. Ich finde, es gibt noch einen wichtigen inhaltlichen Punkt, warum Führungskräftekommunikation so wichtig ist. Und der ist eigentlich erst so in den letzten Jahren entstanden. Wenn ich sehe, mit welchen Themen wir uns für unsere Kunden derzeit, vor allem in der internen Kommunikation, irgendwie beschäftigen, kommen wir immer wieder auf dieselben Themen. Zum Beispiel das Thema Future of Work. Wie verändert sich unsere Arbeitswelt? Ist ein Dauerbrenner in allen Unternehmen derzeit, weil sich halt durch die Pandemie bla 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 so viel verändert in der Art und Weise, wie wir arbeiten und zusammenarbeiten. Das zweite ist das Thema Diversität von Unternehmen. Geht es nicht nur um Frauen in Führungspositionen, um viele weitere Diversitätsthemen. Das dritte ist das Thema Digitalisierung. Das sind alles Themen, wo sich, Achtung Klischee, Ältere, und oft sind Führungskräfte eben die Älteren, schwerer tun als die jüngeren Generationen und wo wir die Älteren, wo wir einfach noch mehr Mühe darauf verwenden müssen, irgendwie die Älteren mitzunehmen und auch zu überzeugen, dass sie auch Treiber werden. Weil das ist ja wichtig, dass Führungskräfte, was zum Beispiel das Thema Future of Work betrifft, da eine gewisse Offenheit haben, das auch irgendwie vorleben, dass wir in anderen Konstellationen zusammenarbeiten können. Führungskräfte müssen Treiber sein, wenn es darum geht, Frauen in Führungspositionen zu bringen. Irgendwie, das hängt vor allen Dingen an den Führungskräften. Viele, Vorsicht, Klischee, pflegen aber dann doch irgendwie so ihre alten männlichen Netzwerke. Viele Führungskräfte oder Top-Führungskräfte sind überhaupt keine Freunde von Future of Work, von Remote Working. Und mit der Digitalisierung stehen auch viele auf dem Kriegsfuß. Also so diese Top-Themen, die wir in der Arbeitswelt haben, da müssen wir oftmals Führungskräfte eben noch intensiver bespielen, noch mehr Überzeugungsarbeit leisten und dann auch irgendwie befähigen, damit sie da eine Vorreiterrolle im Unternehmen einnehmen können. Und
auch weil sich die Ansprüche oder die Rolle der Führungskräfte an sich ja auch verändert. Also es wird ja auch jetzt noch eine Führungskraft oder gute Führung wird ja auch jetzt ganz anders definiert, als sie noch vor 20 Jahren oder sei es nur 10 Jahren definiert wurde. Also es gibt sicherlich auch viele Führungskräfte, die schon sehr lange in der Führungsposition sind, die jetzt mit einem bestimmten Führungsstil oder mit bestimmten Verhaltensweisen, Führungsweisen nicht mehr so weit kommen oder die sich da irgendwie anpassen müssen und sich da in eine andere Richtung entwickeln müssen. Das ist auch ein Prozess, der durchaus, glaube ich, sehr, sehr schwierig ist und wo man sich bestimmt über eine gewisse Unterstützung an der einen oder anderen Stelle freut oder diese zumindest irgendwie annimmt.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, du hast es vorhin sonst ja auch schon angesprochen, den Punkt, dass Führungskräfte trotzdem einfach immer in ihrer Rolle wichtig, also was sich nicht ändern wird, ist
der
erste Ansprechpartner zu sein, genau. Vor allem, wenn Mitarbeiter in Krisenzeiten sind oder wenn Unternehmen sich in Krisenzeiten befinden. Ich finde, das ist jetzt gerade auch nochmal unglaublich viel wichtiger geworden im Laufe der letzten Jahre, sei es jetzt nur irgendwie Corona oder mit Ukraine oder Energie oder es gibt so viele Themen, die Leute umtreiben. Ich denke, da kann man das nicht genug betonen, wie wichtig diese Position ist. Und wir haben natürlich auch Steffen Henke nochmal nach der neuen Rolle der Führungskräfte befragt.
Ich glaube, als Multiplikator im Sinne von, es gibt was Neues, sind Führungskräfte vermutlich weniger gefragt. Also die Rolle nehmen sie weniger ein. Sie werden aber, glaube ich, wichtiger in der Interpretationsrolle, zu sagen, ihr habt wahrscheinlich aus Smart Collect gelesen oder auch nicht. Es gab ja eine Diskussion zum Thema Serviceprobleme bei der Deutschen Post. Ich sage euch mal eben 2, 3 Sätze dazu aus meiner Perspektive. So, ich glaube, in der Rolle werden sie tatsächlich wichtiger.
Du hattest vorhin erklärt, was Smart Connect ist.
Nee, ich hatte nur, genau wollte ich gerade sagen, Network Briefing und Network. Also Network Briefing war das der E-Mail-Newsletter für Führungskräfte, Network war das Führungskräftemagazin, ein Printmagazin. Smart Connect ist die Mitarbeiter-App, genau. Über die richtig viel läuft bei der Post. Und ja, tatsächlich ist es so, dass über Smart Connect wird so dieses Thema Herrschaftswissen natürlich irgendwie aufgehoben bei der Post. Also man braucht die Führungskräfte nicht mehr, um etwas zu erfahren, was im Unternehmen gerade passiert ist, aber man braucht sie eben in der Interpretationsrolle, so wie Steffen Henke gerade sagt. Und das sind natürlich auch einerseits dann vielleicht strategische Themen. Jetzt haben wir dieses Unternehmen gekauft, irgendwie, wie ist das einzuschätzen? Oder das und das passiert am Arbeitsmarkt, wie ist das bei uns einzuschätzen? Interpretationsrolle. Aber ich finde auch so diese neuen Themen, ich komme nochmal auf das Thema Remote Work, Future of Work zu sprechen. Da haben ja auch viele Mitarbeiter nach wie vor, also das ist nicht einfach irgendwie, sich in dieser neuen Arbeitswelt zurechtzufinden. Und du hast einfach Gesprächsbedarf irgendwie, wo die Führungskraft gefordert ist als Gesprächspartner.
Ja, also ich finde es auch immer schön runterzubrechen, einfach auf weniger, was machen wir, sondern eher, warum machen wir das oder wie machen wir das. Das sind so die Fragen, die beantwortet werden müssen von Führungskräften, wo sie sprechfähig sein müssen. Und dafür ist es natürlich vor allem auch wichtig, wenn man als interne Kommunikation da unterstützend die Führungskräfte, den Führungskräften was an die Hand geben will, muss man einfach wissen, was beschäftigt denn auch die Führungskräfte. Man muss irgendwie da sich reinfühlen und das hat auch Steffen Henke nochmal betont.
Gerade beim Thema Führungskräftekommunikation lohnt sich manchmal auch der Perspektivwechsel nochmal zu sagen, jetzt nicht nur vom Thema her zu denken, sondern wirklich auch von der Zielgruppe her zu denken, was ist für die gerade dran, was ist vielleicht auch ein Thema, das die beschäftigt, wo kann man vielleicht mal einen Blick über den Tellerrand bieten. Und ansonsten haben wir es ja bei uns so gemacht, dass wir in so einem 2-monatlichen Newsletter versuchen, relevante Themen für Führungskräfte aufzugreifen und ein bisschen mit Service-Themen zu verbinden und eben im Magazin, das 2-mal im Jahr kommt, tatsächlich den Blick über den Tellerrand zu erlauben und so ein bisschen tiefer einzusteigen und zu sagen, was haben wir denn, welche Zeitläufe, welches Weltgeschehen können wir denn beobachten und wie können wir das in Verbindung mit dem Unternehmen bringen? Also das wirklich, das den ganz breiten Kontext zu setzen.
Ja, das muss man sagen, das ist echt ein interessantes Projekt, dieses Magazin Network. Wirklich ungewöhnlich, 60 Seiten, hochprofessionell, sowohl in Text als auch in Bild. Das ist ein echtes Manager-Magazin, was auch wirklich Raum bietet für die großen strategischen Fragen der Logistik, wo sich ja derzeit auch richtig viel tut. Ja, das Thema globale Lieferketten, irgendwie sowas beschäftigt so ein Konzern natürlich irgendwie rauf und runter in allen Regionen der Welt. Und das ist nicht mal eben mit einem kleinen Beitrag auf Smart Connect getan, die Komplexität von so einem Thema zu behandeln. Und das wird in Network gemacht. Es ist ein Produkt irgendwie, das leisten sich nur sehr wenige. Und die Post, Steffen Henke, hat gute Gründe, warum sie das machen.
Also beim Magazin finde ich, ist nochmal total wichtig, auch dieses Gemeinschaftsgefühl, Gefühl der Zugehörigkeit und auch ein Stück weit Wertschätzung, dadurch, dass wir es eben individualisiert nach Hause versenden. Das hat so ein bisschen was, okay, ich gehöre dazu, ich bin Teil dieses Clubs, der dieses Ding bekommt.
Finde ich richtig cool irgendwie. Wir freuen uns ja immer wieder, wenn Unternehmen Printmagazine machen, wenn sie die auch den Leuten irgendwie nach Hause schicken. Und zwar nicht aus, die machen das nicht aus Nostalgie-Print, sondern wirklich aus Überzeugung. Und Steffen Henke, das wollen wir jetzt nicht vorenthalten, ohne dass wir ihn gedrängt haben, hat da nochmal ein richtiges Plädoyer für Print gehalten. Und das muss auch auf Sendung.
Man kann schon auch Aufmerksamkeit erzeugen, indem man jetzt mal nochmal einen ganz anderen Kanal verwendet. Also sagen wir, es ist eben nicht Ein weiterer digitaler Touchpoint, von dem alle sowieso schon viel zu viel haben, sondern man geht ganz bewusst auf einen Print-Touchpoint und sagt, das ist ein Ding, das kommt nach Hause, da habe ich einen Umschlag, ich habe so ein Unboxing-Erlebnis. Das guckt sich schon jeder zumindest einmal durch.
So. Ja. Das ist immer ein Akt, das wegzuwerfen erstmal, ne? Das
genau,
muss man erstmal
genau.
machen.
Also zumindest, ich mache das Ding einmal auf, ich nehme es in die Hand und ich blätter es durch. Ich glaube ja immer noch, das ist der unschlagbare Vorteil von Print, dass allein dieses, das Unternehmen möchte mit dir kommunizieren, das ist einfach da. So, und das habe ich bei digital halt nicht, weil wenn ich die App nicht öffne oder nicht mal runterlade, dann ist es einfach nicht existent. Und da weiß ich, sehe ich zumindest, seine Entscheidung, beschäftige ich mich damit und ich habe zumindest immer einmal das Titelbild gesehen und weiß, ah, das scheint gerade ein wichtiges Thema zu sein.
Merken wir uns für die künftigen Diskussionen mit Printgegnern, weil wir haben sie ja immer wieder und ich stimme ihm da voll und ganz zu.
Hundertprozentig zu. Und das finde ich auch wichtig, dass es geht eben nicht immer nur um die Inhalte, sondern manchmal ist auch das Format selbst einfach eine Botschaft. Und das ist ja, was er sagt, irgendwie, ich schicke dir dieses Magazin nach Hause. Irgendwie, du bist mir wichtig, deswegen schicke ich dir das
Kommunikationstheorie nach Hause. Lernt man, the medium is the message.
Medium is the message.
Ja.
Du wolltest was anderes sagen, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Ich wollte dir da absolut zustimmen. Nee, bevor wir uns da jetzt wieder zu sehr ins Print-Schwärmen kommen, nochmal zurück zur Frage. Warum brauchen wir Führungskräftekommunikation? Irgendwie ist das ja immer noch die Frage, die wir klären, wo wir einfach nur neue Argumente hinzufügen. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen weitergekommen. Wir haben gesprochen über die Wertschätzung, die der Zielgruppe einfach nochmal irgendwie gegeben werden sollte. Dass es relevante Themen gibt, die besonders eben einfach für diese Zielgruppe wichtig sind und die nochmal auf eine ganz besondere Art betreffen. Und dann haben wir mit Steffen Henke auch noch über ein drittes Thema gesprochen, was wir auch intern wenn wir mal wieder mitbekommen haben, dass es einfach auch um Community geht, finden wir aber ein schwieriges Thema.
Ja, auch Steffen Henke hat da seine Zweifel. Er war vorher bei Vodafone. Er sagte, er hat, und ich weiß nicht, wo noch, also er hat irgendwie einen breiten Erfahrungsschatz und er sagt, er hat noch kein Unternehmen gesehen, wo das wirklich funktioniert. Trägt er also eine gesunde Community-Skepsis mit sich rum und sagt, das fliegt halt nicht. Ich glaube, das betrifft vor allen Dingen große Unternehmen, wo das nicht fliegt, wo die Komplexität einfach zu groß ist, als dass ich da eine Community aufbauen kann. Wenn wir bei dem Beispiel Deutsche Post bleiben, 4.000, 5.000 Führungskräfte, wie will ich da eine Community
weltweit
aufbauen? Das ist einer in Singapur, ein anderer in Rio de Janeiro. Ja. Die haben vollkommen unterschiedliche Themen, Umfelder, Probleme. Da baut sich keine Community auf. Die Community kann ich in kleineren Einheiten und Teams aufbauen oder eben in kleineren Unternehmen aufbauen. Und da finde ich, ist es immer jeden Aufwand wert, zu versuchen, diese Führungskräfte-Community auszubilden. Denn da, wo es eine Community gibt, wo es ein Gemeinschaftserlebnis gibt, wo man das Gefühl hat, wir haben gemeinschaftliche Interessen, da findet auch eine Zusammenarbeit statt. Und da werden keine Silos gebildet. Wenn ich merke, da sind Leute, die ticken ähnlich wie ich und die haben auch ähnliche Interessen wie ich, dann tue ich mich mit denen zusammen, statt mich von denen irgendwie abzugrenzen. Also ich finde, Community-Building ist schon nach wie vor eine wichtige Aufgabe für die interne Kommunikation unter Führungskräften und man sollte zumindest versuchen, irgendwelche Plattformen zu schaffen und dem die Möglichkeit zu geben. Das geht natürlich am besten immer über Events, wenn ich die Leute irgendwie zusammenhole.
Genau, das wäre jetzt mein Punkt gewesen. Ich glaube, sowas funktioniert sehr schwer, nur wenn du das allein in so einem digitalen Raum stattfinden lässt, weil ich glaube, dafür braucht es vor allem auch irgendwie einen persönlichen Austausch, auch einen persönlichen Austausch, der wahrscheinlich ein bisschen Freiraum lässt, sich auch mal abseits von vom Arbeitskontext zu unterhalten oder nur von diesen klassischen Work-Themen, sondern wo man auch mal die anderen Leute als andere Menschen kennenlernt.
Aber der erste Weg hin zum Community-Building sind eben auch diese gemeinsamen Medien, ne? Also ob das dieser Führungskräfte-Newsletter ist oder das Führungskräfte-Magazin, wo eben der Manager aus Singapur sieht, aha, meine Kollegin da in Rio de Janeiro, die hat ja genau das gleiche Vertriebsthema wie ich.
Man weiß, was passiert, man sieht schon mal Gesichter.
Man sieht Gesichter.
Man kennt die Themen vielleicht von anderen Leuten oder auch einfach so Best Cases von anderen Führungskräften. Das, glaube ich, ist auch immer einfach ein schöner Anknüpfungspunkt, den man dann schon mal hat.
Genau.
Ja.
Aber Caro, wir haben hier noch ein Thema der Führungskräftekommunikation auf dem Zettel.
Ja, mit dem wir uns auch noch nicht in diesem Podcast beschäftigt haben, was wir aber nicht unter den Tisch fallen lassen wollten. Und das ist LinkedIn. Riesenthema jetzt vor allem, würde ich sagen, im Laufe der letzten 2 Jahre.
Ja, nach wie vor eine gigantische Entwicklung, die diese Plattform nimmt.
Genau, wenn man sich da auch nochmal die Zahlen anschaut, in den letzten 12 Monaten im Dachraum sind da allein 3 Millionen Nutzer dazugekommen, NutzerInnen dazugekommen. Und wir merken es auch bei uns in der Agentur, was unsere Kundenarbeit, unsere Kundenprojekte angeht, dass wir immer mehr Kunden haben, für die wir LinkedIn-Accounts von Führungskräften betreuen oder die wir eben pflegen. Und was da irgendwie uns aufgefallen ist, was total interessant ist, ist, LinkedIn ist ja eigentlich eine externe Plattform, wo jeder darauf Zugriff hat und jeder alles sehen kann. Trotzdem ist das oft genutzt als interner Kanal oder um interne Zielgruppen anzusprechen.
Ja, und es ist eigentlich echt, echt schräg. Und ich muss sagen, ich habe dem anfangs sehr skeptisch auch gegenübergestanden, dass das so als interner Kanal verstanden wird, weil es ist per Definition ein externer Kanal. Und ursprünglich diente LinkedIn ja wirklich der Vernetzung mit Menschen aus meiner Branche.
Unternehmensübergreifend. Genau, gerade. Ja.
Insofern ist es per Definition ein externer Kanal und es ist klar, bei jedem Wort, was ich da schreibe, wird extern mitgelesen. Und ich gehe ja auch selbst auf LinkedIn vor allen Dingen, um mich mit Menschen aus anderen Unternehmen irgendwie zu vernetzen und nicht aus meinem eigenen Unternehmen. Das kann ich auch über andere interne Kanäle irgendwie machen. Dafür brauche ich LinkedIn eigentlich nicht. Also klar ist, wenn ich da was schreibe, dann lesen externe Zielgruppen mit und entsprechend setze ich natürlich auch jedes Wort im Bewusstsein, dass da Externe mitlesen und nicht nur interne Zielgruppen. Andererseits kann ich natürlich, es ist ja auch eine alte Weisheit, dass externe Kommunikation auch nach innen wirkt und ich oftmals sehr bewusst extern etwas kommunizieren kann im Wissen, das wird sich innen irgendwie fortpflanzen. Ich kann ja auf LinkedIn beispielsweise irgendeinen Post, meinetwegen irgendein Gerücht in der Welt in meinem Unternehmen und da kommt irgendwie ein Post zu und dann kommentiere ich diesen Post. Und ich weiß, das lesen jetzt viele Interne mit und das wird sich durch das Unternehmen tanken, wie ich diesem Gerücht vielleicht so ein bisschen die Luft genommen habe. Also insofern kann ich das ja auch ganz bewusst einsetzen. Und es ist natürlich auch interessant, wenn ich könnte ja auch mal einen Post ganz bewusst nur auf interne Zielgruppen setzen, dann hat das ja auch eine externe Wirkung, weil die Externen eben sehen, wie ich mit meinen internen Zielgruppen umgehe. Also insofern ist das absoluten Kanal geworden, in dem, wo interne und externe Kommunikation verschmelzen, wo es zusammenwächst. Aber es macht es natürlich nicht einfacher, mit diesem Kanal umzugehen, weil ich muss andererseits mir natürlich auch darüber im Klaren sein, ich bin nicht mit, wenn ich jetzt Führungskraft bin, ich bin ja nicht mit allen Menschen aus meinem Unternehmen auf LinkedIn vernetzt. Also es lesen nicht alle, sondern es ist immer nur eine Teilmenge. Ich kann darauf setzen, dass es dann irgendwie weitererzählt wird, aber es ist erstmal nur eine Teilmenge. Also man muss es schon irgendwie differenziert betrachten, aber mich hat natürlich auch interessiert, was Steffen Henke zu dem Thema denkt.
Also ich glaube schon, dass LinkedIn zu großen Teilen eigentlich ein Kanal der internen Kommunikation geworden ist. Ich weiß, es gibt Kollegen, die sagen, eigentlich brauche ich die anderen internen Kanäle nicht mehr. So, die Leute kriegen das sowieso alles über LinkedIn. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, weil du halt schon nochmal auch du bist halt extern damit und ne, man spricht schon auch nochmal andere Zielgruppen damit an. Ich glaube aber, wenn jetzt eine Führungskraft sagt, ich habe so ein paar inhaltliche Themen, die ich regelmäßig oder ich habe ein Thema, das ich tatsächlich auch treiben will und so weiter, dass das ein ziemlich brauchbarer Kanal ist, um das zu tun, weil es eben nochmal mit so einer Business-Glaubwürdigkeit daherkommt, aber es kommt halt total auf deine Mitarbeiterschaft, deine Zielgruppe an. Wenn du jetzt irgendwie einen Bereich im Corporate Center führst, glaube ich, ist das ein super Kanal. Wenn du jetzt ein Standortleiter bei P&P bist, dann erreichst du darüber vermutlich nicht so wahnsinnig viel.
P&P ist Post und Paket Deutschland. Das war diese Einheit jetzt in Deutschland, wo wahrscheinlich eher eine Minderheit der 200.000, die da auf LinkedIn sind.
Ja, mit LinkedIn hängt natürlich auch irgendwie generell das Phänomen zusammen, dass immer mehr Führungskräfte eigene Kanäle nutzen. Neben LinkedIn eigene Newsletter bespielen, eigene Podcasts starten, Videobotschaften aufnehmen und vertreiben und damit ja auch der internen Kommunikation auf eine gewisse Art Konkurrenz machen. Das war auch ein Thema, mit dem wir, das wir gerne hier mit in den Podcast nehmen wollten oder wo wir nochmal drauf eingehen wollten, mit Steffen Henke sprechen wollten. Wenn man es als größeres Themenfeld auch noch betrachtet, umfasst es auch die Frage, wie sich die interne Kommunikation überhaupt verhalten soll, wenn ihre eigenen Instrumente eben nicht mehr die einzigen Instrumente sind, über die kommuniziert wird im Unternehmen und Informationen weitergetragen werden und die interne Kommunikation auch keinen Einfluss mehr auf gewisse andere Instrumente oder Medien im Unternehmen hat und eine gewisse Deutungshoheit einfach verliert.
Ja. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, warum wir über die Infoflut klagen. Also wenn wir nach wie vor in den Unternehmen nur die Kanäle hätten, die interne Kommunikation bespielt, ich glaube, dann wäre so diese zumindest interne Kommunikationsinfoflut wäre gar nicht so groß. Aber dadurch, dass es eben so viele mehr Sender im Unternehmen geht, die Plattformen haben und darauf rumtanzen irgendwie, das macht ja erst diese Infoflut aus. Das sind die Geister, die wir mit der Digitalisierung gerufen haben. Aber ja, ich fand es auch ganz interessant, Steffen Henke, der ist da ganz relaxed.
Es gibt die Möglichkeiten und es ist, glaube ich, auch richtig und gut, dass die ausprobiert werden und dass man irgendwie guckt, was damit passiert. Am Ende bleiben nur die nachhaltig zurück, bei denen auch Wirkung erzielt wird. Und bei den anderen, wo man quasi mal eine neue Form ausprobiert, die werden vermutlich irgendwann auch wieder eingestellt oder einfach nicht gelesen.
Also er ist da sehr, sehr entspannt und wir machen die besten Medien hier intern und er glaubt halt, dass wenn da eine gewisse Relevanz und Qualität geliefert wird seitens der internen Kommunikation, dann dringen diese Medien auch durch.
Ja, ist ein schönes
gesundes
Selbstbewusstseins-Mantra, was man sich wahrscheinlich auch häufiger einfach sagen sollte und von dem man sich dass man sich einfach nicht so panisch machen lässt von seiner Entwicklung.
Aber eben auch wichtig, weil er hat, das haben wir jetzt nicht alles hier im O-Ton, immer wieder das Thema Relevanz betont. Ich muss halt gucken, dass die Medien, die Instrumente, die ich bespiele, dass ich da wirklich relevante Inhalte liefere, die für die Mitarbeiter und in dem Fall jetzt eben für die Führungskräfte wirklich eine Rolle spielen und wirklich wichtig sind. Und wenn ich das in einer ordentlichen Qualität präsentiere in meinen Newslettern, Magazinen, Apps und wie auch immer, dann dringe ich auch durch. Also ist eine Frage von Qualität und von Relevanz. Damit sind wir schon bei den Learnings, Caro.
Damit sind wir schon bei den Learnings, genau. Erstes Learning, Führungskräfte sind eine immens wichtige eigene Zielgruppe der internen Kommunikation, als die sie auch wahrgenommen werden sollten. Sie entscheiden eben oder können entscheiden über Erfolg und Misserfolg im Change-Prozess. Sie prägen die Unternehmenskultur. Sie sind wichtige Botschafter und auch immer noch irgendwo der Kummerkasten der Mitarbeitenden und Erklärer für Mitarbeitende. Und das wird sich auch durch die verschiedensten Entwicklungen, die wir haben, nicht ändern.
So ist es.
Das, denke ich, kann man so festhalten. Punkt 2, auch wenn es kein Herrschaftswissen mehr gibt, brauchen Führungskräfte eine eigene Ansprache über eigene Instrumente und Medien. Allein schon aus den Gründen der Wertschätzung und um eben befähigt zu werden in ihrer Rolle der Interpreten?
Ja,
Interpreten. In ihrer Rolle der Interpreten. Drittens, es gibt bestimmte Themen wie Digitalisierung, Agile Working, Future of Work, Diversität. Da brauchen Führungskräfte nochmal eine besondere Aufmerksamkeit, gerade vielleicht ältere Führungskräfte. Da trifft man auf innere Widerstände, die vielleicht noch mal im Zweifel größer sind als in der breiten Belegschaft und auch da eben mitdenken, dass wenn es gut vorgelebt wird von den Führungskräften, dann kommt es auch gut bei den Mitarbeitenden an und dann können die da gut mitgezogen werden. Viertens, LinkedIn gewinnt für Führungskräfte immer mehr an Bedeutung. Das kann man nicht unterschlagen, auch wenn es ein externer Kanal ist und man sich damit auch natürlich ein bisschen vor ein Pferd eines fremden Mediums spannen lässt, sollte man das auf jeden Fall als interne Kommunikation im Auge behalten. Und Punkt Nummer 5, Print schafft Aufmerksamkeit in einer digitalen Welt. Die hat keinen normalen Wasserstand, sondern die kennt einfach nur eine Flut an Informationen und da schwimmt Print oben.
Das hast du sehr schön gesagt, Caro. Print schwimmt oben. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben eigentlich immer versucht, im Podcast das Thema Fußball unterzubringen. Wir haben das heute nicht geschafft. Jetzt fällt mir da auch ehrlich gesagt nichts mehr zu ein.
Ich finde, man kann das diesmal außen vor lassen, weil wir wissen ja gerade angesichts der schwierigen Fußball-WM in Katar, kann man aus gutem Grund, mit gutem Gewissen gerade Fußball ein bisschen boykottieren.
Gut.
Deswegen ist das jetzt quasi unser Akt des Boykotts.
Aber im nächsten Jahr machen wir das wieder. Erste Folge nächstes Jahr wird nicht Fußball zum Thema haben, aber es wird wieder drin vorkommen. Wir werden wieder irgendeine Analogie finden. Damit sind wir am Ende, Caro. Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest, schöne Festtage.
Einen guten Rutsch.
Einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ihr könnt uns gerne ein bisschen Feedback schenken.
Genau.
Oder einen Kommentar. Da freuen wir uns gerne drüber. Oder auch über das Abonnieren des Podcasts freuen wir uns natürlich.
Über Themenvorschläge, über was wir mal reden sollen, freuen wir uns auch.
Die 5 Learnings haben wir wie immer in unserem Blog, in einem Blogbeitrag zusammengefasst auf zimmermanneditorial.de/magazin.
Und damit verabschieden wir uns in die Weihnachtspause.
Bis nächstes Jahr.
Tschüss.
Tschüss.